im Namen unseres Herrn Jesu Christi und ich wünsche euch jetzt den Geist Gottes, der auf uns niederkommt und zu uns spricht und in unseren Herzen wirkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Von mir aus hätte der Bruder Morgensoth noch ein paar Takte mehr spielen können und ich dann dadurch weniger reden, damit wir in der Zeit bleiben. Danke vielmals dafür. Es ist immer wieder eine Freude, dir zuzuhören. Ja, wie schon erklungen ist und ihr mitbekommen habt, sind wir gerade frisch zurück aus Israel und Jordanien. Und wir hatten dieses Privileg, diese Studienreise machen zu dürfen und ich bin sehr dankbar dafür. Und sehr viel werde ich euch hier und jetzt nicht berichten darüber, denn es muss erstmal ein bisschen sacken. Denn es war so, wir hatten so eine Japan-Studientour, also so ein Jahr auf Japanisch, so, ne, im Sinne von Taktung. Wir hatten, glaube ich, 18 Spots am Tag irgendwie durchgeackert. Und es muss jetzt erstmal sacken, so ein Stück weit. Aber es war schon schön, dieses Land mal zu erleben, mit all der politisch-religiösen Brisanz, in der die Menschen dort leben und in all dem dann noch die Geschichte, die so stark präsent ist, die ganzen Orte, die der biblischen Geschichten, die wir dann besucht haben, spannend. Und wir hatten diese Woche das Thema Nachfolge und Jüngerschaft, die auch in der Bibelbetrachtung gerade eben in der vorigen Stunde miteinander besprochen. Und meine Predigt heute, die möchte darauf genau anschließen, mit der Überschrift Nachfolge Jesu. Warum folgen wir ihm eigentlich nach und wofür tun wir das? Und als ich in diesem Land gewesen bin, das übrigens aus 60% Wüste besteht und nur ein kleiner Teil wirklich sehr grün ist und schön bewohnbar, und man dann so dasteht auf irgendeiner Anhöhe und dann so ins Land hineinguckt und man sieht eigentlich viel karges Land, viel Gebirge und Wüste. Ich werde euch mal in den nächsten Wochen und Monaten auch mal vielleicht mal die Gelegenheit haben, euch mal ein paar Bilder zu zeigen, die ich so geschossen habe. Dann stellt man sich schon nochmal die Frage, warum wart ihr denn bereit, liebe Jünger, diesem Jesus, diesem historisch damals lebenden Jesus nachzufolgen? In dem Bewusstsein, dass ihr euren geschützten Raum, euer Lebensraum, eure Freunde, euer Einkommen, all das hinter euch lasst, um mit diesem Jesus, diesem historischen Jesus, förmlich durch die Wüste zu wandern, mit ihm zu folgen, durch die Wüste durch, durchs karge Land und wo man vielleicht über Tage hinweg hungert und wenig zu essen bekommt. Und da stehe ich so auf irgendeiner Anhöhe und stelle mir diese Frage, warum sie eigentlich bereit waren, dies zu tun. Und jeder Jünger selbst hätte jetzt eine Antwort, die er uns geben könnte. Aber diese Frage transportiere ich in unsere Zeit hinein, die wir nicht diesem historischen Jesus folgen, weil wir ihn leibhaftig vor uns sehen, sondern wir einem Jesus folgen, von dem uns berichtet wird, einem lebendigen Gott im Himmel, der durch den Geist Gottes auf uns wirkt. Und die Frage ist, die transportiere ich hinein, warum folgst du diesem Jesus, wenn du ihm heute schon folgst? Und vor allem, wofür tun wir das eigentlich? Wir wissen, dass alles seinen Preis hat. So funktioniert unsere Marktwirtschaft, so funktioniert unser System, in dem wir leben, dass wir etwas leisten und dafür eine Gegenleistung bekommen. Und spätestens, wenn wir in Hamburg leben, wissen wir, dass alles seinen Preis hat. In allererster Linie, wenn wir uns die Mietpreise angucken, was ja für mich immer noch so ein Schock gewesen ist, zu sehen, was ich für das gleiche Geld bekomme hier, was ich unten bekommen habe. Also dann kannst du dir gleich mal so zwei Zimmer abziehen. Alles kostet Geld, ob es unsere Klamotten sind, unsere Lebensmittel, unser Dach über dem Kopf, alles hat seinen Preis. Und auch unsere Arbeitsleistung, die wir bringen, hat seinen Preis. Und wir wollen nicht unter Preis uns selbst verkaufen und sagen, hey, wenn ich diesen Arbeitsvertrag eingehe und für dich arbeite, dann möchte ich dementsprechend auch entlohnt werden und ich bringe meine Arbeitskraft hinein und bekomme dafür einen Lohn. Und so ist unser Denken strukturiert von Kindesalter an. Wir geben etwas und erwarten dafür eine Gegenleistung. Und deswegen ist diese Frage eigentlich berechtigt, wenn wir uns fragen, wenn wir das jetzt transportieren auf unseren Glaubensleben, dass wir uns diese Frage eben stellen, wofür folgen wir Jesus eigentlich nach? Und warum tun wir das eigentlich? Bekommen wir etwas zurück davon, weil ich etwas leiste und die Frage, ob ich dann auch etwas zurückbekomme? Und eben die Jünger, und einer von denen war halt Petrus, hat sich eben auch diese Frage gestellt. Und wenn ihr einmal die Bibeln aufschlagen wollt, um diesen Paar euch anzuschauen, der steht im Markus-Evangelium dort im Kapitel 10. Und dort lesen wir ab Vers 28. Da stellt Petrus die Frage und spricht nun zu Jesus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und in Matthäus, der dieses Thema auch nochmal aufgreift, gibt es nochmal diesen Nachsatz, wo es dann heißt: Was wird uns dafür gegeben? Und die Frage, die der Petrus hier stellt, passiert in einem Kontext, wo Jesus gerade über die Kinder spricht, die er zu sich lässt und sie segnet und sagt: Werdet wie die Kinder, denn ihnen ist das Himmelreich gegeben. Und dann der reiche Jüngling zu Jesus kommt, der ihm die Frage stellt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen, und er dann letztlich geht, wo Jesus sagt: Verkauf alles und folge mir nach. Und Jesus dann sieht, wie die Reaktion von diesem reichen Jüngling gewesen ist, aber er auch bemerkt, wie die Menschen um ihn herum reagieren, weil es ihnen nicht verständlich wird, warum ein Reicher alles abgeben muss. Und aufgrund dessen erzählt Jesus diese Anekdote, wo er sagt, dass es leichter sein wird, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommen wird, um den Menschen deutlich zu machen, dass es eben nicht darum geht, dass Reichtum ein Zeichen deiner Nachfolge ist, deiner Segnung ist, die du brauchst, um ins Himmelreich zu kommen, sondern dass du sogar bereit sein solltest, auch wenn es sein muss, alles aufzugeben, um eben das eigentlich Wahre für dich in Anspruch zu nehmen. Und auch Petrus und die Jünger sind geschockt, weil Jesus hier alles auf den Kopf stellt und eine ganz andere Prämisse in den Vordergrund stellt. Wer kann dann überhaupt in das Reich Gottes hineinkehren? Und dann sagt Jesus: Bei euch Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist es möglich. Und eigentlich gibt da Jesus schon die Antwort, aber Petrus hat es in dem Moment noch gar nicht verstanden und stellt eben nochmal diese Frage: Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun dafür gegeben? Was bekommen wir jetzt dafür? Wir haben was geleistet und möchten auch dafür bezahlt werden. Das ist die Frage und das ist das Anliegen, das Petrus hier stellt. Und sie haben tatsächlich alles aufgegeben, um ihm nachzufolgen. Das ist mein erster Leitgedanke, den ich heute mit euch teilen möchte. Und zwar dieser erste Leitgedanke, der da heißt: Wer Jesus nachfolgt, der leistet etwas. Und wenn ihr schon Nachfolger Jesu seid und vielleicht schon über Jahre oder Jahrzehnte euch Christen und Adventisten nennt und euch und zurückblickt in euer Leben hinein, dann habt ihr sicherlich einige Aspekte, die sofort aufpoppen in eurem Kopf, wo ihr realisiert: An dieser und an dieser Stelle habe ich für Jesus etwas geleistet. Ob es in der Gemeindearbeit ist, dass ich mich eingesetzt habe, ob es in meiner Arbeitswelt gewesen ist, dass ich vielleicht an manche Dinge verzichtet habe. Stichwort Sabbat ist ein klassisches Thema, dass es hätte vielleicht heißen sollen, dass du am Sabbat arbeitest, du es aber dann nicht getan hast oder auch den Job nicht angenommen hast, weil von dir verlangt wurde, dass du am Samstag arbeitest. So einige Aspekte kommen euch sicherlich in den Kopf, wo ihr merkt: Ja, dafür, dass ich mich entschieden habe, Jesu Nachfolger zu werden, habe ich auch Dinge geleistet. Ich habe für Jesus etwas getan. Und deswegen die Prämisse, dieser erste Leitgedanke: Wer Jesus nachfolgt, der leistet auch etwas. Das gilt für die Jünger in einer ganz bestimmten Art und Weise, die später die Apostel geworden sind, aber auch für uns heute, das ist genau das Gleiche. Und jeder von euch könnte Beispiele aufziehen. Und weil wir so denken, wie wir denken, kommt bei uns automatisch eben dieser Gedanke auf: Weil ich etwas leiste, bekomme ich ja auch etwas. Aber genau diesen Gedanken möchte eigentlich Jesus ad absurdum führen und sagen: Darum geht's gar nicht. Warum du mir nachfolgst, soll einen anderen, einen tieferen Grund haben, als nur, dass du etwas rein investierst und dabei letztlich etwas rausbekommst, denn ich, so spricht Jesus so in meinem Gedanken, ich bin mehr als nur ein Automat, wo du oben Geld reinsteckst und oben kommt etwas runter. Und ich möchte jetzt mit euch einmal die Antwort anschauen, die Jesus hier letztlich Petrus, aber auch dann uns gibt. Und sie ist sehr komisch. Lasst uns mal diese komische Antwort, die Jesus hier gibt, uns mal genau angucken. Und zwar die Verse 29 und 30. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Passt das von der Geschwindigkeit? Ja. Okay. Das ist die Antwort, die Jesus hier dem Petrus gibt. Und Jesus hätte auf alle erdenkliche Art und Weise hätte Jesus hier antworten können. Er hätte zum Beispiel die Motivation von Petrus in Frage stellen können. Zu sagen, ist es wirklich deine Motivation, dass du mir solche Fragen stellst? Aber es ist so typisch Petrus irgendwo auch, ne? Aber er hätte das tun können. Ihn ein Stück weit in die Schranken weisen und sagen, Petrus, wirklich so eine Frage? Ist es nicht schon Ehre genug für dich, dass du einem Gelehrten wie mir nachfolgen darfst? Oder Jesus hätte antworten können und sagen, hey, du bekommst ewiges Leben, wenn du mir nachfolgst. Reicht dir das nicht? Leide jetzt in der Welt. Lebe Verzicht. Erlebe Verfolgungen. Oder was auch immer es ist als Christ. Aber du bekommst ewiges Leben. Stattdessen gibt er eben diese Antwort, indem er sagt, und das Ganze aufzählt, hier die Mütter und die Väter und Kinder und Äcker und Häuser und das alles aufzählt. Eine sehr komische Antwort eigentlich. Aber hier ist eine Sache, die mich verwundert. Und diese Frage, und das, diese verwunderte Sache möchte ich euch als Frage stellen. Und zwar sagt Jesus hier an dieser Stelle, um meinetwillen ist alles aufgegeben und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange jetzt in dieser Zeit. Also Jesus sagt hier, es wird nicht nur etwas geben, einst in der Zukunft, das dich erwartet, sondern Jesus sagt hier ganz klar, dass aufgrund dessen, dass du heute Verzicht übst und du etwas aufgibst, wirst du hundertfach empfangen, schon heute. Und hier die Frage an euch, über die ihr ganz kurz nachsehen dürft, jeder für sich, falls ihr das wollt, wo hast du, falls du schon Christ bist und Jesus nachfolgst, wo hast du in deinem Leben heute schon von ihm hundertfach empfangen? Das ist mein zweiter Leitgedanke. Wer Jesus nachfolgt, der bekommt auch etwas. Aber noch immer schwingt diese Frage mit dem Raum, wo hast du hundertfach in deinem Leben empfangen? Hundertfach mehr als das, was du aufgeben musstest. Und dann zählt er auf, nämlich nicht ein Haus, sondern Häuser und Äcker und Väter und Mütter. Und es wäre ein zu einfacher Gedanke, zu meinen, dass er hier von materiellen Reichtum spricht. Denn davon spricht Jesus nie, weil ihm das nicht wichtig war, nicht hier auf Erden. Er spricht auch nicht davon, dass wir ein leichteres Leben aufgrund der Nachfolge haben werden. Denn mit dem Christsein können Herausforderungen auftreten. Und Jesus spricht davon auch, wenn er sagt, mitten unter Verfolgungen. Es werden Zeiten kommen, da werdet ihr verfolgt werden. Und wenn wir in die Geschichte hineinschauen, dann sehen wir, dass sie verfolgt wurden. Und dass es auch Gebiete heute auf der Welt gibt, wo Christen verfolgt werden. Vielleicht sogar mehr heute denn je in der christlichen Geschichte. Gott sei Dank leben wir in einem sehr friedlichen Land, aber wenn man aus Israel frisch zurückkommt und merkt, in welcher Brisanz die Menschen dort leben und wie schnell dort Situationen eskalieren können, dann bin ich dankbar dafür. Jedoch heißt es, wenn du Jesus nachfolgst, kann es doch sein, dass du Leid erleben wirst, aufgrund meines Namens wegen, sagt Jesus selbst. Also, Reichtum, materiellen Reichtum, den verspricht er dir nicht. Und das sehen wir. Christen sind nicht die reichsten Menschen der Welt. Und ein leichtes Leben verspricht Jesus durch diese Antwort, die er gibt, auch nicht. Wie sonst, wie aber dann kann ich diese Antwort, die Jesus gibt, verstehen? Wie verstehst du sie? Und ich habe das für mich so geklärt, dass wenn du bereit bist oder wenn du genötigt sein wirst, dein Haus aufzugeben, dein Zuhause aufzugeben, oder es dann vielleicht auch so weit geht, dass die Menschen, die noch mit dir dieses Zuhause teilen, nicht mehr bereit sind, dieses Haus mit dir zu teilen, weil du dich eben für diesen Jesus entscheidest und dich fortschicken und ihren Rücken dir kehren, dann meine ich, dass Jesus hier die Antwort gibt, dass du eine Gemeinde, eine Familie finden wirst, die sich Nachfolger Jesu nennen, die dich in aller Herzensgüte und Liebe bereit sind aufzufangen und du eine kleine Familie vielleicht verloren hast, dafür eine so viel größere Familie für dich gefunden hast, wo du aufgenommen wirst, wo du geliebt wirst, wo du sein darfst, wie du bist und ausleben darfst, woran du glaubst. Unabhängig davon, wie unterschiedlich wir unseren Glauben leben. Hier so ein Appell an uns als Gemeinde. Lasst uns da keine Unterschiede machen, beziehungsweise lasst uns diese Unterschiede wahrnehmen und Raum lassen für einen jeden, der sagt, er möchte hier ein Zuhause für sich finden und ankommen dürfen, dass wir ihn herzlich annehmen. Eben die Entfremdung der Familie, eine neue Familie zu bekommen, ein Dach über dem Kopf zu verlieren, aber ein zweites und ein anderes Dach zu bekommen. Und wenn du in soziale Not geraten solltest, aufgrund dessen, dass du dich den Geboten Gottes halten möchtest, dann soll da eine Familie sein, die sich Christen nennen, die sagen, hey, wir werden dich auffangen, wir werden dich sozial, wir werden dich finanziell unterstützen, wir werden dir Dinge geben, die du brauchst, um eben zu leben. Und vielleicht ist es genau das, was Jesus meint, wenn er sagt, du wirst hundertfach empfangen. Und vielleicht hat der eine oder andere, oder vielleicht jeder von euch sogar auf eine Art und Weise, das schon erlebt, dass du einen Segen verspürst, dass du erlebst, dass du mehr hattest, wo du eigentlich weniger haben solltest, aus der menschlichen Logik heraus. Und sei es nur die Geschichte mit dem Zehnten, dass du auf einmal bereit bist, 10% deines Gehalts abzugeben, Gott zu überlassen und du dadurch eigentlich 10% weniger hast. Aber viele erzählen mir, dass sie eben dieses Erlebnis machen, die Erfahrung machen, dass sie auf einmal letztlich unterm Strich mehr haben an Geld, als sie davor hatten. Weil da auf eine Art und Weise, die nur Gott es in der Hand hält, es möglich macht, dass du einen Segen verspürst und davon merkst, dass du eigentlich hundertfach empfängst, also bereichert wirst. Ich möchte euch ein Beispiel geben aus meiner Familie. Mein Vater ist ja kein Schwabe. Nur weil ich aus Stuttgart komme, bin ich auch kein gebürtiger Schwabe. Dem einen oder dem anderen von euch ist es aufgefallen. Anhand meines Nachnamens sollte das klar sein. Meine Eltern kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien, heute Serbien, so in der Nähe von Novi Sad. Das ist so im nördlichen Gebiet des Landes. Und dadurch habe ich auch diesen Migrationshintergrund und den hört man ja auch ein bisschen so, wie ich spreche und so, ne? Und zu der Zeit, als meine Eltern dort gelebt haben, war das Land kommunistisch. Und auch wenn sie kommunistisch, sozialistisch gewesen sind und eigentlich die Religion keinen Stellenwert hatte, wusste eigentlich jeder, dass er entweder katholisch oder orthodox ist. Und katholisch und orthodox zu sein, war in Ordnung. Adventist zu sein, war dagegen gar nicht in Ordnung, weil Adventisten sind in diesem Land, in diesen Ländern da unten auf dem Balkan sehr verpönt. Sie werden schlecht dargestellt, man erzählt die kuriosesten Geschichten darüber, was die Adventisten tun und wie sie sind. Und sie sind, ich habe mal sogar ein Heftchen mal gelesen von der orthodoxen Kirche, die Erklärungen abgibt über verschiedene Religionen dieser Welt. Und dann sind auch die Adventisten da zu finden. Und wenn man dann da liest, ist einer der ersten Sätze, die sie schreiben, heißt es, die Adventisten sind die Sekte aller Sekten der Sekten. Da graust es mich. Ja. Und mein Vater, katholisch, so ein bisschen, aber eigentlich sind sie ja Kommunisten alle, lernt Adventisten kennen, lernt meine Mutter kennen. Und aufgrund dessen, weil er da auch ein bisschen so Gefühle, ein bisschen mehr Gefühle für sie entwickelt hat und so, und dann in diesem adventistischen Kreis dann mehr zu Hause war, hat er sich früher oder später entschieden, Adventist zu werden. Ich darf jetzt nicht zu lang ausholen hier. Als er diesen Wunsch geäußert hat, dass er sich taufen lassen wird und es seinen Eltern und seinen Brüdern, seinen Geschwistern gesagt hat, die Sekte aller Sekten der Sekten, dann war für die klar, du bist nicht mehr unser Sohn. Du bist nicht mehr unser Bruder. Das geht gar nicht. Und mein Opa, also der Vater von meinem Vater, hat zu meinem Vater gesagt, an dem Tag, wo du dich taufen lässt, bist du nicht mehr mein Sohn. So, jetzt stehst du da. Tja, jetzt treff mal die Entscheidung. Du weißt, du verlierst deine Familie. Und Familie hat in diesen Ländern eine sehr starke Bedeutung. Das ist ein Zusammenhalt. Das ist ein Bund fürs Leben. Und er hat sich entschieden, sich taufen zu lassen. Und seine Familie hat es wahrgemacht, was sie ihm gesagt haben und angedroht haben. Und ab dem Tag war Funkstille. Sie haben ihn in den Rücken gekehrt. Und er hat seine Familie verloren. Das kann sich jeder von euch ungefähr ausmalen, wie man sich dabei fühlt. Aber er hat eine neue Familie gefunden. Die Adventgemeinde, die ihn herzlich aufgenommen hat. Zum Glück, um das Ganze ein bisschen abzuschwächen, haben sie sich Jahre später dann doch wieder versöhnt und Blut ist doch dicker als Wasser und dann war alles wieder gut. Zurück zu der Antwort Jesu. Am Schluss sagt Jesus dann in dieser Aufzählung und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Das sagt er so fast nebenbei. Und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Er redet über das ewige Leben so nebenbei. Obwohl das die primäre Frage der Juden gewesen ist damals, wie bekomme ich ewiges Leben? Und vielleicht auch eure Frage, ich will einmal ewig leben. Und nebenbei so und zukünftig, in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Und ich denke und ich glaube, so, dass Jesus so zu verstehen, dass er diese Antwort so nebenbei als, wie hast du Dennis vorhin gesagt, oben in der Betrachtung, so die Kirsche auf der Sahnenspitze, so, ne, irgendwie so auf der Torte, so, ne, dass er das so noch so mitgibt zu sagen, und hier habt ihr noch so einen Schlenker in den Momenten, wo es dir nicht gut geht, in den Momenten, wo du ein Tief erlebst, in den Moment, wo du Anfechtungen und Anfeindungen erlebst, in den Momenten, wo du leidest, meines Namens wegen, dann gedenke an diese Worte, die ich dir jetzt sage. Und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Und denke daran und bring dir das vor, dein geistiges Auge und Sinne. Und lass dich davon ermutigen, zu wissen, auch das bekomme ich noch. Es ist gut, so schlimm es vielleicht ist, es ist gut, dass ich an Jesus festhalte. Bei Gott zu investieren, zahlt sich immer aus. Und Gott lässt sich nichts schenken. Wir brauchen keine Angst davor zu haben, etwas zu leisten und letzten Endes der Dumme am Schluss zu sein. Der kleine Dienst, den wir an einem Menschen tun, die Aufopferung, die wir für die Gemeinde hineinbringen, das Geld, das wir spenden, nichts davon wird umsonst sein. Jesus zahlt es hundertfach zurück. Wir können uns auf Gott verlassen. Er wird uns nicht schuldig bleiben. Und hier meine abschließenden Gedanken. Wer Jesus nachfolgt, der hat auch schon etwas. Dass wir uns das Himmelreich nicht verdienen können, ich glaube, dass wir uns darin einig sind. Denn Zeilen zuvor sagt Jesus, bei den Menschen ist es unmöglich, bei Gott aber ist es möglich. Wir können uns das Himmelreich nicht verdienen. Aber es kann uns geschenkt werden. Und dieses Geschenk findet sich wieder in der Antwort Jesu, die er hier gegeben hat. Denn da heißt es, als er das alles aufgezählt hat in den Versen, Häuser, Äcker, ihr wisst, was ich meine, wir haben es ja gerade vorhin gelesen, dann sagt er, um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Also, ihr habt etwas aufgegeben, aber was ihr bekommen habt, ist mich und das Evangelium. Und das Evangelium ist, so wissen wir, diese frohe Botschaft, dass es einen Gott gibt, der uns so sehr liebt, dass er uns gnädig ist, uns aufzunehmen, uns Heil zu schenken, uns Frieden zu schenken in einer sehr friedlosen Zeit an manchen Enden dieser Welt, uns inneren Frieden schenken möchte uns aufbauen möchte, unser Arzt sein möchte und dann noch zukünftig das ewige Leben einst im neuen Jerusalem. Das bekommt ihr im Tausch dafür, was ihr bereit seid aufzugeben. Und was Jesus hier eigentlich sagt und was die Jünger erleben durften in all den Monaten und Jahren, die sie mit ihm verbracht haben, ist, es geht nicht darum, gewisse Regeln zu befolgen. Es geht nicht darum, gewisse Prinzipien einfach umzusetzen. Sie durften es erleben, weil sie mit ihm zusammen gelebt haben, durch die Wüste gewandert sind. Wir können das leibhaftig nicht. Und trotzdem bleibt die Antwort von ihm die gleiche auch für uns. Es geht um eine Beziehung, die du mit mir erlebst, im Geiste. Dein Geist und mein Geist, die sich verschmelzen. Dass du bereit bist, dich von meinem Geist erneuern zu lassen, deine Denkweise, deine Sichtweise erneuern zu lassen. Zu spüren, dass du verbunden bist mit einem ewigen Gott, der dich liebt. Es geht um Liebe und um Annahme, die uns eben durch das Evangelium zugesprochen wird. Die richtige Motivation, Jesus nachzufolgen, muss daher aus Hingabe an ihn bestehen. Und was aus Hingabe und was unsere Hingabe intensivieren soll, sind letztlich nicht Belohnungen, sondern Liebe und Dankbarkeit für das, was wir schon bekommen haben von ihm. Denn Belohnung macht fügig. So trainiere ich einen Hund an. Sie kann aber den Blick auf die wahre Motivation verstellen. Hingabe dagegen fragt nicht mehr nach dem Lohn, enthält aber den größten. Nachfolge Jesu schenkt uns Sinn. Sie gibt uns Hoffnung und vor allem einen festen Halt im Leben. Sie stillt unser Bedürfnis nach Liebe und Bindung. Und besinnen wir uns einmal ganz neu auf die Reichtümer, die wir in Jesus haben. Wir haben nämlich einen Herrn zu unserem Freund, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Wir haben einen Mitwisser um unser kleines Leben, aber auch einen Mitkämpfer in allen Nöten und Leiden. Wir haben einen Sieger über alles Begrenzte. Gottes Segen euch. Amen.